King's Landing wuchs um Aegon und seinen Hof und breitete sich auf und unter den drei großen Hügeln an der Mündung des Blackwater aus. Der höchste hieß bald Aegons Hoher Hügel, während man die niedrigeren Visenyas und Rhaenas Hügel nannte und ihre früheren Namen in Vergessenheit gerieten. Die einfache Turmhügelburg, die Aegon so schnell errichtet hatte, war weder groß noch prächtig genug, um den König und seinen Hof zu beherbergen, weshalb man schon mit dem Ausbau begonnen hatte, ehe die Eroberung vollendet war. Ein neuer Bergfried wurde errichtet, ganz aus Baumstämmen und 50 Fuß hoch. Darunter entstand zunächst eine riesige Langhalle und dann auf der anderen Seite des Hofes eine Küche aus Stein, die zum Schutz vor Feuer mit Schiefer gedeckt wurde. Stallungen kamen hinzu, außerdem ein Getreidespeicher. Ein neuer Wachturm wuchs in die Höhe, doppelt so hoch wie der alte. Schon bald drohte die Aegon-Feste aus allen Nähten zu platzen, also wurde eine neue Palisade errichtet, die einen größeren Teil der Hügelkuppe umfasste und genug Platz für eine Kaserne, eine Waffenkammer, eine Septe und einen Rundturm bot. Unterhalb der Hügel entstanden entlang des Flussufers Anleger und Lagerhäuser, und wo einst nur Fischerboote zu sehen gewesen waren, machten Handelsschiffe aus Oldtown und den freien Städten neben den Langschiffen der Velaryons und Celtigars fest. Ein großer Teil des Handels, der zuvor in Maidenpool und Duskendale abgewickelt worden war, kam nun nach King's Landing. Ein Fischmarkt etablierte sich am Flussufer, ein Stoffmarkt zwischen den Hügeln. Dazu gesellte sich ein Zollhaus. Auf dem Blackwater öffnete eine bescheidene Septe ihre Tore im Rumpf einer alten Kogge, gefolgt von einer robusteren aus Fachwerk am Ufer. Dann wurde aus Mitteln, die der hohe Septon geschickt hatte, eine weitere Septe errichtet, und zwar auf Visenyas Hügel, doppelt so groß und dreimal so prächtig. Läden und Wohnhäuser sprossen wie Pilze aus dem Boden. Reiche Männer bauten an den Hängen der Hügel ummauerte Villen, während sich die Armen in einfachen Hütten aus Lehm und Stroh in den Tälern dazwischen drängten. Niemand plante King's Landing. Die Stadt wuchs einfach, und zwar schnell. Bei Aegons erster Krönung war es noch ein Dorf unterhalb der Turmhügelburg gewesen, bei der zweiten schon ein lebendiges Städtchen, bewohnt von mehreren tausend Seelen. Im Jahre 10 NAE hatte es sich zu einer richtigen Stadt entwickelt, fast so groß wie Galtown oder White Harbor. Im Jahre 25 NAE war King's Landing größer geworden als beide und zur drittgrößten Stadt des Reiches angewachsen, deren Einwohnerzahl nur noch von Lannisford und Oldtown übertroffen wurde. Anders als seine Rivalen verfügte King's Landing jedoch nicht über eine Mauer. Es brauchte keine, behaupteten bekanntlich manche der Bewohner. Kein Feind würde es wagen, die Stadt anzugreifen, solange sie von den Targaryen und ihren Drachen verteidigt wurde. Ursprünglich mochte der König diese Ansicht vielleicht sogar geteilt haben, doch der Tod seiner Schwester Rhaenys und ihres Drachen Meraxes im Jahre 10 NAE sowie die Angriffe auf seine Person brachten ihn offensichtlich zum Umdenken. Im Jahr 19 nach Aegons Eroberung traf die Nachricht von einem kühnen Überfall auf den Sommerinseln ein, bei dem eine Piratenflotte Hochholzstadt geplündert, 1000 Frauen und Männer als Sklaven verschleppt und ein Vermögen gestohlen haben sollte. Die Berichte über diesen Raubzug bereiteten dem König große Sorge, denn er erkannte, dass King's Landing ähnlich verwundbar gegenüber jedem Feind war, der verschlagen genug war, die Stadt zu überfallen, während er und Visenya andernorts weiten. Dementsprechend ordnete seine Gnaden den Bau einer Ringmauer rund um King's Landing an, die so hoch und stark sein sollte wie die Mauern, die Oldtown und Lannisford schützten. Die Aufgabe wurde Großmeister Gavin und Sir Osmond Kraft, der Hand des Königs, übertragen. Um die 7 zu ehren, bestimmte Aegon, sollte die Stadt 7 Tore bekommen, jedes mit einem massiven Torhaus und Türmen zur Verteidigung. Im folgenden Jahr begannen die Arbeiten an der Mauer und dauerten bis 26 NAE. Sir Osmond war die 4. Hand des Königs. Die 1. war Lord Oris Baratheon gewesen, sein unehelicher Halbbruder und der Gefährte seiner Jugend. Doch Lord Oris war während des 1. Dornischen Kriegs in Gefangenschaft gewesen und hatte seine Schwerthand verloren. Nachdem er ausgelöst wurde, hatte der Lord von Storm's End den König gebeten, ihn von seinen Pflichten zu entbinden. Die Hand des Königs sollte eine Hand haben, sagte er. Ich werde nicht zulassen, dass die Leute vom Stumpf des Königs sprechen. Daraufhin berief er Aegon Edmund Tully, den Lord von Riverrun, zur Hand des Königs. Lord Edmund diente von 7 bis 9 NAE, doch als seine Gemahlin im Kindbett starb, fand er, dass seine Kinder ihn dringender bräuchten als das Reich und bat um Erlaubnis, in die Flusslande zurückzukehren. Alten Celtiger, der Lord der Klaueninsel, ersetzte Tully und leistete bis zu seinem natürlichen Tod im Jahre 17 NAE hervorragende Dienste. Danach ernannte der König Sir Osmond Kraft zur Hand. Großmeister Gavin war der Dritte in diesem Amt. Aegon Targaryen hatte sich auf Dragonstone stets einen Maester gehalten, so wie sein Vater und der Vater seines Vaters vor ihm. Alle großen Lords in Westeros und auch viele kleinere Lords und Ritter mit Landbesitz verließen sich auf Maester, die in der Citadel von Oldtown ausgebildet worden waren, wenn sie in ihrem Haushalt Heiler, Schreiber oder Ratgeber brauchten. Sie züchteten und richteten auch die Raben ab, die Botschaften ihrer Herren überbrachten, und schrieben und lasen diese Botschaften für jene Lords, denen es an dieser Fähigkeit mangelte, halfen den Haushofmeistern bei der Verwaltung und unterrichteten die Kinder. Während der Eroberungskriege hatten Aegon und seine Schwestern jeweils einen Maester in ihren Diensten, und später beschäftigte der König manchmal sogar bis zu einem halben Dutzend gleichzeitig, um sich um alles kümmern zu können, was ihm vorgelegt wurde. Doch die weisesten und gelehrtesten Männer der 7 Königreiche waren die Erzmeister der Citadel, von denen jeder die oberste Autorität in einer der großen Disziplinen war. Im Jahre 5 NAE bat König Aegon das Konklave, ihm einen der ihren zu schicken, der ihn in allen Regierungsangelegenheiten des Reiches beraten sollte. Und so entstand das Amt des Großmeisters auf König Aegons Bitte. Der Erste, der ihm in diesem Amt diente, war Erzmeister Ollidar, der Hüter der Chroniken, dessen Ring, Stab und Maske aus Bronze geschmiedet waren. Ollidar war nicht nur außergewöhnlich gelehrt, sondern auch außergewöhnlich alt, weshalb er diese Welt bereits 1 Jahr, nachdem er den Mantel des Großmeisters angelegt hatte, verließ. An seine Stelle wählte das Konklave Erzmeister Lyons, der Ring, Stab und Maske aus gelbem Gold trug. Er war von kräftigerer Natur als sein Vorgänger und diente dem Reich bis ins Jahr 12 NAE, als er im Schlamm ausrutschte, sich die Hüfte brach und kurz darauf verstarb, woraufhin der langlebige Gavin zum Großmeister erhoben wurde. Obgleich der kleine Rat des Königs als ständige Einrichtung erst unter König Jaehaerys dem Schlichter zu seiner vollen Blüte gelangte, hieß das nicht, dass Aegon der Erste ohne Ratschlag anderer herrschte. Bekanntermaßen beriet er sich oft mit seinen verschiedenen Großmeistern und konsultierte auch die Maester seines eigenen Haushalts. In Fragen von Steuern, Schulden und Einkünften suchte er den Rat seines Meisters der Münze. Obwohl der König sich einen Septon in King's Landing und einen auf Dragonstone hielt, wandte er sich in religiösen Angelegenheiten häufiger brieflich an den hohen Septon in Oldtown und legte stets Wert darauf, die Sternensepte auf seiner jährlichen Reise zu besuchen. Am meisten verließ sich König Aegon jedoch auf die Hand des Königs und natürlich auf seine Schwestern, die Königinnen Rhaenys und Visenya. Königin Rhaenys war eine große Förderin der Barden und Sänger der 7 Königreiche und überschüttete jene, die ihr gefielen, mit Gold und Geschenken. Auch wenn Königin Visenya ihre Schwester hierbei für leichtfertig hielt, steckte Weisheit darin, die über die schlichte Liebe zur Musik hinausging. Denn die Sänger des Reiches dichteten und komponierten, um die Gunst der Königin zu gewinnen, viele Lieder, in denen das Haus Targaryen und König Aegon gepriesen wurden, und dann zogen sie ins Land hinaus und sangen sie in jedem Bergfried und jeder Burg und auf jedem Dorfplatz von den dornischen Marschen bis hinauf zur Mauer. Auf diese Weise wurde die Eroberung für die einfachen Menschen zur Ruhmestat, und Aegon der Drache zu einem Heldenkönig. Auch das gemeine Volk, besonders Frauen und Kinder, lagen Königin Rhaenys am Herzen. Einmal saß sie auf dem eisernen Thron und hielt Hof in der Aegon-Feste, als ein Mann vor sie geführt wurde, der seine Frau totgeschlagen hatte. Die Brüder der Frau verlangten seine Bestrafung, Doch der Ehemann behauptete, im Einklang mit dem Recht gehandelt zu haben, denn er habe seine Frau mit einem anderen Mann im Bett vorgefunden. Das Recht des Ehemanns, eine untreue Ehefrau zu züchtigen, war in den sieben Königreichen weit verbreitet, außer in Dorne. Der Mann führte weiterhin aus, die Rute, mit der er seine Frau geschlagen habe, sei nicht dicker als ein Daumen gewesen. Er legte die Rute sogar als Beweisstück vor. Auf die Frage der Königin, wie oft er seine Frau geschlagen habe, wusste er keine Antwort. Doch die Brüder der Toten behaupteten, es seien 100 Hiebe gewesen. Königin Rhaenys beriet sich mit ihren Maestern und Septonen und verkündete dann ihr Urteil. Untreue war ein Vergehen gegen die sieben, die Frauen erschaffen hatten, damit sie ihren Gatten gegenüber treu und gehorsam waren, und dafür war die Züchtigung der Frau rechtens. Da Gott aber sieben Gesichter habe, dürfe die Bestrafung nur aus 6 Hieben bestehen, denn der siebte Hieb wäre für den Fremden, und der Fremde ist das Gesicht des Todes. Deshalb seien die ersten 6 Hiebe des Mannes rechtmäßig gewesen, die übrigen 94 hingegen seien als Vergehen gegenüber den Göttern und Menschen zu betrachten und müssten entsprechend bestraft werden. Von diesem Tag an wurde die Regel der 6 ebenso Teil des Landrechts wie die Regel des Daumens. Der Ehemann wurde zum Fuß von Rhaenys Hügel gebracht, wo ihm die Brüder der Toten 94 Hiebe mit einer dem Gesetz entsprechenden Rute beibrachten. Königin Visenya teilte die Vorliebe ihrer Schwester für Musik und Lieder nicht, verfügte aber über einen eigenen Sinn für Humor. Viele Jahre lang hielt sie sich sogar einen eigenen Narren, einen behaarten Buckligen namens Lord Affenfratz, an dessen Kunststücken sie sich erfreute. Als er an einem Pfirsichkern erstickte, erwarb die Königin einen Affen und kleidete ihn in Lord Affenfratzens Gewänder. »Der Neue ist klüger als der Alte«, pflegte sie zu sagen. Doch Visenya Targaryen hatte auch ihre dunklen Seiten. Der Außenwelt präsentierte sie sich größtenteils als grimmige Kriegerin, ernst und unnachgiebig. Selbst ihre Schönheit hatte etwas Strenges, wie sogar ihre Bewunderer einräumten. Visenya war der älteste der 3 Drachenköpfe, und sie sollte ihre beiden Geschwister überleben. Es ging das Gerücht, sie habe sich im Alter, als sie das Schwert nicht mehr führen konnte, mit den dunklen Künsten eingelassen, Gifte gemischt und böse Zauber gewirkt. Manche deuten sogar an, sie sei eine Sippen- und Königsmörderin gewesen, doch für solche Verleumdungen wurden nie Beweise vorgelegt. Es wäre auch eine grausame Ironie des Schicksals gewesen, denn in ihrer Jugend hatte sich niemand mehr dafür eingesetzt, den König zu beschützen. 2-mal schwang Visenya dunkle Schwester, um Aegon zu verteidigen, als er von dornischen Meuchelmördern überfallen wurde. Misstrauisch und wild wie sie war, vertraute sie niemandem außer ihrem Bruder. Während des ersten dornischen Kriegs trug sie Tag und Nacht ein Kettenhemd, auch unter ihrer höfischen Kleidung, und drängte den König, ihrem Beispiel zu folgen. Als sich Aegon weigerte, wurde Visenya zornig. »Auch mit Schwarzfeuer in der Hand bist du nur ein Mann«, erklärte sie ihm, »und ich kann nicht ständig in deiner Nähe sein.« Als der König sie darauf hinwies, dass er von Leibwächtern umgeben sei, zog Visenya dunkle Schwester und versetzte ihm einen Schnitt über die Wange so schnell, dass den Wachen keine Zeit blieb einzugreifen. »Deine Wachen sind langsam und faul«, sagte sie. »Ich hätte dich genauso leicht töten können, wie ich dich verletzt habe.« Dem konnte der blutende König Aegon nur zustimmen. Viele Könige hatten Recken, die sie beschützten. Aegon war der Herr der 7 Königreiche, weshalb er Königin Visenya zufolge auch 7 Recken haben sollte. So entstand die Königsgarde, eine Bruderschaft von 7 Rittern, den Besten des Reiches, in reinstes Weiß gewandet und gerüstet, mit der einzigen Bestimmung, den König zu verteidigen und, wenn nötig, ihr eigenes Leben für seines zu geben. Visenya gestaltete ihr Gelübde nach dem Vorbild der Nachtwache, wie die schwarzen Krähen an der Mauer sollten die weißen Schwerter ein Leben lang dienen, auf Land, Titel und weltliche Güter verzichten und ein Leben in Keuschheit und Gehorsam führen. Allein die Ehre sollte ihr Lohn sein. So viele Ritter boten sich an, in der Königsgarde zu dienen, dass König Aegon erwog, ein großes Turnier zu veranstalten, um die würdigsten auszuwählen. Doch davon wollte Visenya nichts hören. ein Ritter der Königsgarde müsse sich durch mehr auszeichnen als durch bloßes Geschick im Umgang mit den Waffen, befand sie. Sie würde nicht das Risiko eingehen, den König mit Männern zu umgeben, auf deren Treue sie nicht zählen konnten, ganz gleich, wie tapfer sie sich im Buhurd schlugen. Stattdessen würde sie die Ritter selbst auswählen. Die Recken, die sie aussuchte, waren jung und alt, groß und klein, dunkel und hell. Sie kamen aus allen Winkeln des Reiches. Manche waren jüngere Söhne. Andere verzichteten auf ihr Erbe, um dem König zu dienen. Einer war ein Heckenritter, ein anderer von unehelicher Geburt. Alle waren sie flink, stark und aufmerksam, geübt im Umgang mit Schwert und Schild und ihrem König treu ergeben. Dies sind die Namen von Aegons Sieben, wie sie im weißen Buch der Königsgarde festgehalten wurden. Sir Richard Wurz, Sir Addison Hügel, der Bastard von Kornfeld, die Brüder Sir Gregor Gut und Sir Griffith Gut, Sir Robin Darklin, genannt Darklin Robin, und als Lord Commander Sir Corlys Velaryon. Die Geschichte zeigt, wie weise Visenya Targaryen wählte. Zwei ihrer ursprünglichen Sieben fanden bei der Verteidigung des Königs den Tod und alle dienten ehrenhaft bis ans Lebensende. Viele tapfere Männer sind seither in ihre Fußstapfen getreten, schrieben ihre Namen in das weiße Buch und legten den weißen Umhang an. Die Königsgarde ist bis heute ein Inbegriff der Ehre.